Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Willkommen zum Info auf Radio Bern vom Dienstag, dem 1. April 2014. Nachdem es die Morgenredaktion mit uns schon ein bisschen verscherzt hat, lassen wir das Scherzen gleich bleiben. Die Themen von heute. Die Erde ist keine Ware. Demonstration gegen Rohstoffgipfel in Lausanne. Zensur und Repression helfen Konservativen in den Kommunalwahlen. Türkischer Ministerpräsident Erdogan festigt seine Macht. Und Rechtsradikale in der ukrainischen Regierung. Wie gefährlich ist die Svoboda? Am Mikrofon begrüßt Karin Bachmann.
95,6. Rabe Info.
Wir kommen zuerst zu den Nachrichten. Das gibt ein kleines Problem. Ich sehe gerade, unser Nachrichtensprecher wurde von den Frühlingspollen außer Gefecht gesetzt. Das Nachrichtenblatt ist nass genießt. Von dem warnt auch das Bundesamt für Gesundheit heute in einer Medienmitteilung. Diese ist nun leider unleserlich. Einzelne Wörter stehen noch, doch das Zusammenhängen lassen wir zur allgemeinen Verwirrung lieber bleiben. Noch zum Wetter. Pünktlich zu Aprilanfang gibt es Aprilwetter, tagsüber sehr bemüht, abends aber ohne Chance. Nachts kommt 5 Minuten die Sonne raus, es bleibt die ganze Woche sonnig, aber gesäßkalt.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Nun sind definitiv alle Störenfrieden aus dem Studio verbannt. Wir kommen nun zu den Hintergrundberichten. Im dritten Jahr in Folge findet in Lausanne der dreitägige Weltrohstoffgipfel statt. Auf Einladung der Financial Times treffen sich über 400 Konferenzteilnehmer im Lausanner Nobelhotel Beau Rivage und diskutieren über sogenannte Strategien in turbulenten Zeiten. Darunter auch die Chefs der 4 umsatzstärksten Schweizer Unternehmen, Vitol, Glencore, Trafigura und Gunvor. Gegen all diese Branchenführer wurden in jüngster Zeit immer wieder Vorwürfe wegen Korruption, Geldwäsche, Umweltvergehen oder der Verbandelung mit Oligarchen und Potentaten laut, so die Erklärung von Bern. In nur wenigen Jahren wurde die Schweiz eine zentrale Akteurin im weltweiten Rohstoffhandel. Unter anderem, weil hier die Unternehmen von Steuerprivilegien profitieren, kritisiert die globalisierungskritische Organisation ATTAC. Deshalb rief ATTAC zusammen mit anderen Organisationen zur Demonstration gegen den Rohstoffgipfel in Lausanne auf. Philipp Blanc hat Katharina Galizi von ATTAC gestern vor Ort an der Demonstration getroffen und wollte von ihr die Gründe des Protestes wissen.
Es geht darum, dass wir dagegen protestieren, dass die Leute, die diesen Commodity Summit, das sind Leute, die spekulieren mit Rohstoffen, die handeln mit Rohstoffen, die treffen sich hier hinter verschlossenen Türen und die entscheiden eigentlich darüber, was in diesem Planeten geschehen soll, was wo ausgebeutet wird, und das machen die ohne, dass die Öffentlichkeit mit einbezogen wird. Es haben Leute probiert, da reinzukommen. Es hat geheißen, nein, wir wollen euch nicht. Und darum protestieren wir jetzt halt vor diesem Hotel.
Wer ist genau das uns oder wer sind wir, die hier jetzt stehen?
Es sind sehr viele Gruppierungen. Das ist ein Bündnis, das nennt sich Bündnis gegen den Rohstoffspekulationen. Das hat sich in Lausanne formiert, aber auch mit Leuten von Bern zusammen. Da sind Leute drin, das ist zum Beispiel ATTAC drin, da ist die USA drin, da sind La Gauche Anticapitaliste. Das ist ein sehr breites Bündnis von Leuten, die sich hier eigentlich versammelt haben, um gegen diesen Commodity Summit zu protestieren.
Vielleicht können wir ein bisschen den Blick noch öffnen. Was sind die wichtigsten Kritikpunkte an der Rohstoffbranche und an der Schweiz, ihre Rolle in dieser ganzen Sache?
Es ist ja so, dass die Schweiz in letzter Zeit zur Drehscheibe eigentlich geworden ist für diesen Rohstoffhandel. Und in der Schweiz ansässige Firmen, die halten sich eigentlich weder an die Menschenrechte noch an Steuerrechte. Sie beuten Länder aus, ohne dass sie die lokale Bevölkerung mit einbeziehen, obwohl sie das eigentlich müssten. Sie versuchen mit allen möglichen Konstrukten Steuern zu hinterziehen, das heißt, sie bezahlen diesen Ländern, wo sie ausbeuten, nicht einmal Steuern. und das ist ungerecht. Und vor allem, weil in der Schweiz so viele von diesen Handelsgesellschaften sind und die auch hier ansässig sind, finden wir, dass wir auch in der Schweiz protestieren müssen, damit da etwas reguliert wird und dass diese endlich einmal die Menschen- und Umweltrechte einhalten.
Dies sagt Katharina Galizzi von ATTAC. Gestern waren ca. 700 bis 1000 Leute vor Ort. Nach der Interviewaufnahme wurde der Platz vor dem Hotel noch von Demonstrierenden besetzt behalten. Die Polizei war mit einem großen Aufgebot einer Spezialeinheit präsent. Es kam zu einzelnen Verhaftungen. Der Rohstoffgipfel dauert noch bis morgen.
95,6. Rabe Info.
Am Ende des Wahltages in Bern konnte auch Hasim Sancar jubeln. Der grüne Stadtberner Politiker wurde wieder in den Grossen Rat gewählt. Seine Freude allerdings wurde getrübt wegen einer anderen Kommunalwahl, die am Wochenende stattfand, nämlich die Gemeindewahlen in der Türkei. Seit Jahren beobachtet der Berner Politiker die Situation in seinem Heimatland. Seit Jahren äußert er sich kritisch zum Aufstieg der religiös-konservativen AKP unter Ministerpräsident Erdogan. Nun konnte diese Regierungspartei einmal mehr zulegen. Die AKP hat fast die Hälfte aller Stimmen in der Türkei gewonnen. Das Resultat überrascht Außenstehende, scheint doch der Widerstand gegen Erdogan zu wachsen. Seit letztem Juni gibt es Aufstände auf den Straßen, dauernd fliegen korrupte Geschäfte von AKP-Mitgliedern auf. Opposition gegen Erdogan gäbe es eigentlich sowohl innerhalb der Konservativen als auch von links. Michael Spahr wollte deshalb von Hasim Sancar wissen, warum gewann Erdogans AKP trotzdem.
Andere konservative Kreisen, die eben eine Auseinandersetzung mit Erdogans Partei hatten, haben keine eigene Partei. Und auf der anderen Seite hat die Linke, die Sozialdemokraten, leider keine Alternativen bieten können. Vermutlich die Auseinandersetzung mit diesen Krisen, die sie jetzt in der Türkei gehabt haben, ist noch nicht zu Ende gegangen. In einem Jahr finden wieder Nationalratswahlen statt in der Türkei und dort könnte es eventuell sich etwas verschieben, wenn die Auseinandersetzungen zu Ende gegangen sind.
So wie es aussieht, ist auch die zweitstärkste Partei liegt weit hinter der AKP, ist die CHP, also die Partei der Kemalisten, eigentlich die weltliche türkische Partei. Die Rechtsextremen kommen dann schon mit 15%. Kann sich die Opposition, insbesondere die Linke, einfach zu wenig zusammenraufen, um eine starke Opposition zu bilden in diesem Land?
Ja, die Linke hat bis jetzt vor allem keine Alternative anbieten können. Nun mit Skandalen oder gegen Skandalen zu politisieren, ist nicht eine gute Voraussetzung für die Wahlen zu gewinnen. Man muss auch nicht vergessen, dass die AK-Partei, die Erdogan-Partei, an der Macht ist und alle zur Verfügung stehenden Mittel, die dank Regierungsmehrheit haben, mobilisieren können. Und von dem her haben sie noch einen Pluspunkt. Und eben einerseits die Linke oder Sozialdemokraten konnten nicht viel entwickeln. Und es gibt natürlich auch eine Jugendbewegung und Unzufriedenheiten in der Gesellschaft, aber das ist offenbar in den Wahlen widerspiegelt es sich begrenzt.
Erdogan wird immer repressiver, immer wie diktatorischer fast schon, er hat zum Teil soziale Medien verboten. Er geht ziemlich rigoros gegen politische Gegner vor, gegen die Medien, gegen Anwälte. Einen gewissen Ausgleich gibt es noch. Im Moment ist der Präsident Gül eigentlich quasi ein Gegenspiel von Erdogan und schafft so eine gewisse Balance. Aber Erdogan würde gerne auch Präsident werden. Wie sind denn die Chancen da? Und könnte damit die Türkei dann ganz zu einer AKP-Diktatur werden?
Da bin ich nicht sicher, ob er das schafft, weil die Auseinandersetzungen gehen weiter Und hier sind natürlich viele Leute involviert, die dann auch ihre Interessen mit Wiederwahl und Neuwahl und so weiter sehen. Aber wenn es dann um eine Person geht, wie das Erdogan dies möchte und als Staatspräsident gewählt werden möchte, da bin ich nicht sicher, ob diese Skandalen in diese Möglichkeit doch nicht wegnehmen würden. Daher würde ich sagen, das ist noch offen. Auf der anderen Seite stellt sich die Frage, welche andere Alternativen gibt es? Vorläufig gibt es natürlich auch keine anderen Möglichkeiten. Deshalb ist die Ausgangslage, würde ich sagen, ist noch offen. Es ist möglich, dass alle Parteien zusammen eine andere Lösung finden können oder dass er so weitergeht und doch wieder schafft. Aber da habe ich noch meine Bedenken.
So die Einschätzungen vom Türkei-Kenner und soeben wiedergewählten Berner Grossrat Hasim Sancar. Mehr zur verworrenen Situation in der Türkei hören Sie Ende dieser Woche im Rabe Info.
Rabe Info 95,6.
Der Umsturz in der Ukraine hat neue Kräfte in die Regierung gespült. Kräfte, die nicht alle unbedingt demokratische Werte, Gleichheit und Freiheit verkörpern. Unter anderem die allukrainische Vereinigung Svoboda, eine Partei, die je nachdem als rechtspopulistisch, rechtsextrem oder neonazistisch eingestuft wird. Seit Ende Februar ist die Partei an der Übergangsregierung von Präsident Yatschenyuk beteiligt. Warum es überhaupt so weit kommen konnte, wollte Jan Kettmann von Radio Dreieckland in Freiburg herausfinden. Gefragt hat er den Zeithistoriker Andreas Umland. Umland ist Experte für rechte Bewegungen im ehemaligen Ostblock und lehrt in der ukrainischen Hauptstadt Kiew.
Ist eine komplizierte Sache. Also die Svoboda war eben Teil dieser Oppositionskoalition. Und dann ist die Situation entstanden nach dem Sturz Janukowitschs, dass man eine neue Regierung bilden musste. Und da hat sich also Klitschkos Udar-Partei ausgeklinkt. Die sind nicht in die neue Regierung eingegangen. Die Partei der Region ist auch nicht in die neue Regierung eingegangen. Und dann ist eben Svoboda mit reingekommen und ist jetzt sozusagen überrepräsentiert in der Regierung, weil sich eben die beiden anderen großen Parteien offenbar geweigert haben, in diese Regierungskoalition einzugehen. Das ist sicherlich eine große Hypothek für die neue Regierung. Man muss andererseits aber sagen, hier ist ja in gewisser Hinsicht Krieg, nicht? Also wir haben hier eine Invasion einer fremden Macht auf das Territorium der Ukraine, jetzt eben die Annexion der Krim. Das ist jetzt kein heißer Krieg, aber das ist so eine Art Vorkriegssituation.
Wie sehen Sie denn die Situation jetzt in der Ostukraine? Es scheint sich ja doch erheblich verschärft zu haben.
Ja, hat sich verschärft und also alle Anzeichen sprechen dafür, dass das eben Teil dieser Unterwanderungsstrategie von Russland ist. Also es gibt da immer mehr Anzeichen, dass das sozusagen eine importierte Instabilität ist. Das Kuriose ist ja sowohl an der Krim als auch an der Ostukraine, dass die Russischsprecher dort 20 Jahre lang gelebt haben in der postsowjetischen Ukraine und dass es keine größeren Unruhen gegeben hat. In Jugoslawien hat es Bürgerkrieg gegeben, in Moldova, im Südkaukasus, im Nordkaukasus, in Zentralasien, aber eben nicht in der Ukraine. Und jetzt kommen auf einmal diese ganzen Unruhen und da vermutet man natürlich, dass das weniger mit der inneren Situation der Ukraine zu tun hat, sondern eben mit dem äußeren Einfluss.
Welche Optionen hat denn eigentlich jetzt die Regierung Yatschenyuk, die Situation noch zu stabilisieren, insbesondere im Osten?
Die versuchen da eben jetzt Truppen zu mobilisieren, die haben das Verteidigungsbudget erhöht, die versuchen jetzt eben mit staatlichen Organen mehr schlecht als recht das Ganze unter Kontrolle zu halten. Ich denke, letztlich wird aber viel an der Position des Westens hängen, wie weit der Westen, die Europäische Union, auch Deutschland bereit sind, die Ukraine zu unterstützen, weil natürlich die Übermacht Russlands sowohl was den Informationskrieg betrifft, was die ökonomischen Konflikte betrifft, als auch im Ernstfall dann die militärische Kraft betrifft, erdrückend ist. Und damit wird die Ukraine alleine nicht fertig. Wenn Russland die Ukraine destabilisieren will, dann wird es das schaffen, sicher.
Soweit der Zeithistoriker Andreas Umland, Experte für rechte Bewegungen im ehemaligen Ostblock aus der ukrainischen Hauptstadt Kiew.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Das war das Info vom Dienstag, dem 1. April 2014 auf Radio Bern. Das nächste aktuelle Rabe-Info hören Sie am Mittwoch, wie immer um 11. Beigetragen zu dieser Sendung haben Wilma Rall, Michael Spahr und Jan Ketmann. Am Mikrofon verabschiedet sich jetzt Karin Bachmann. Die wünscht euch allen einen pollenfreien Tag. Verscherzt euch nicht und bleibt dran.
Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.